Schwarz hören.
Den Mann, mit dem ich heute hier sitze, kenne ich von einem Event, könnte man sagen, oder von einer Komödie oder von einer Dinnerkomödie, die heißt La Familia.
Richtig.
Ja, und der Mann, der hier sitzt, hat damit, so habe ich gelesen, schon 80.000 Zuschauer beglückt. Ist das übertrieben, Claudio?
Nee, es sind sogar mehr, es sind sogar fast 100.000.
Nein.
Ja, ja.
Nein.
Das ist noch eine alte Presseerklärung, die du gelesen hast.
Und sag mal, du bist ja Italiener, zumindest halb.
Genau, der Papa Italiener, die Mutter ist Deutsch. Also ich bin so der Bastard so dazwischen.
Das ist ja eine italienische Geschichte, dieses La Familia, oder?
Genau, ja.
Spielt zumindest...
Es spielt in Italien, ein Deutscher, der eingeladen wird nach Italien zu einer Hochzeit. Und dann geht so das richtige turbulente Klischee los mit Verwechslungen, mit Eifersucht, Liebe, Drama... Mit Happy End natürlich. Ja.
Es ist sehr viel Italien drin.
Nur Italien,
also
klar.
Muss ja,
die ganzen Klischees werden
alles drin.
Alles drin. Alles habe ich alles natürlich, alles von zu Hause natürlich oder von meiner italienischen Verwandtschaft, Familie, alles mit angenommen und reingeschrieben.
Du hast es auch geschrieben?
Ich habe das auch geschrieben. Damals für Pomp, Duck and Circumstance.
Ja.
Da hast du ja auch die Santina Maria
Schrader
gesehen.
Ja, genau.
Das war eine Auftragsproduktion für die sogenannte Montagsshow, weil die wollten eine Show haben, die nicht ganz so teuer ist wie 120 Euro, sondern die sollte dann damals nur 39 Euro kosten, war nur mit einem Teller Pasta.
Mhm.
Und das war die Auftragsproduktion, das habe ich
verstehe.
Gemacht. Das hat so aber einen Riesenerfolg. Das habe ich 5 Jahre bei Pomp Duck gespielt und dann 14 Jahre produziere ich das selber.
Mhm. Bist ja einer, der eben nicht in Anführungszeichen nur Schauspieler ist, sondern schreibt, produziert, Regie führt, auch schon ein eigenes Theater hatte.
Zwei sogar. Ein kleines Privattheater, ein Musicaltheater.
Ja.
Und dann war ich, Intendant vom Berliner
Hansa-Theater.
Hansa-Theater, Berliner Volkstheater.
Ja, genau. Also irgendwie so nur Schauspieler-Dasein ist dir zu langweilig, oder was?
Naja, wie soll ich das sagen? Ich bin halt ein sehr aktiver, agiler Mensch und ich langweile mich sehr, sehr schnell mit mir selber.
Mhm.
Und mir macht das alles Spaß und ich liebe... Die Vielfalt dieses Berufes. Ich bin nicht nur Schauspieler oder nur Sänger oder nur Musicaldarsteller, sondern ich liebe die Kunst in seiner gesamten Form. Und das ist alles. Das ist Schreiben. Ich habe ja auch dir erzählt vorhin in unserem Vorgespräch, dass ich auch Bühnenbilder selber baue und so. Mir macht das einen Riesenspaß. Und das ist, für mich ist dieses ganze Metier ist für mich ja auch nie Arbeit. Ich habe heute schon wieder so viele Termine gehabt, war noch beim Synchron, dann habe ich noch ein Hörspiel gemacht, dann hier heute das Interview, weil ich momentan gerade ein paar Tage in Berlin bin, dann wieder in Darmstadt. Aber ich empfinde das nie als Stress oder Arbeit. Ich sage mal, ja, ich habe viel zu tun und ich mache das alles.
Ja. Wahnsinnig gerne. Und ich meine, es ist ja gut, wenn man als Schauspieler und so vielfältig, wie du es gerade beschrieben hast, viel zu tun hat, denn es gibt ja genügend Schauspieler, die haben nicht so viel zu tun. Um nicht zu sagen, die haben gar nichts zu tun.
Genau, und bei mir war immer so das Motto, ich muss sagen, meine Mutter ist ja auch Künstlerin, die war auch schon mal so aktiv und die hat immer gesagt, mach was. Und ich war auch immer so, ich habe gesagt, ja, wenn mich keiner engagiert, nur dann engagiere ich mich eben selber. Das kann ich eigentlich immer nur allen Leuten geben. Auch so in meinem Umfeld habe ich auch so ein paar Kollegen wie die Cara Chutan, die war früher bei mir auch nur engagiert als Sängerin und die sagte, kannst du nicht mal Regie führen? Ich würde so gerne mal so ein Soloprogramm machen. Ich sage, mach das alleine, das Soloprogramm. Ich gebe dir ab und zu mal ein paar Tipps. Die hat mittlerweile jetzt schon das 7. Programm oder so gemacht. Die habe ich einfach so ein bisschen reingeschubst. Manchmal muss man einfach die Sachen einfach machen.
Mhm.
Den Leuten auf die Nerven gehen, sagen, hallo, ich bin da, ich will spielen, ich will synchron, ich will das... Ein bisschen klappern, ein bisschen viel klappern zum Handwerk.
Viel klappern, ne? Seitdem ich in den Social Medias bin, sehe ich ja immer, was du machst, weil wir verbunden sind. Zwischenzeitlich hatte ich lange nichts von dir gehört, aber so ist das ja. Man hört nichts und denkt, der macht gar nichts, aber der macht wahnsinnig viel. Geht mir ja auch so.
Ja,
die Leute sehen mich
nicht
mehr im Fernsehen oder im Radio, nur noch selten zu hören. Und dann denken die alle, was machen die eigentlich? Na, ohne Ende.
Das denke ich auch. Ja,
ja,
ich denke,
ja.
Du bist ja auch so ein umtriebiger Mensch.
Ich mache auch sehr, sehr verschiedene Dinge. So ist es.
Dann verstehst du ja, warum ich so...
Total, total. Ich finde es eben gut, dass du das genauso siehst, weil ich denke, wenn man aktiv ist, wird man immer irgendwas zu tun haben, weil man dann ja auch wieder auf sich aufmerksam macht und wieder jemand was sieht und dann sagt, der Mensch spielt doch bei mir mit oder in meinem Falle können Sie das moderieren, können Sie das mir auch beibringen in meinen Trainings und so.
Und es hält jung,
es
hält fit.
Ja.
Ich muss mich natürlich auch fit halten, ich mache Sport. Ich versuche mich sehr gut zu ernähren. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr meine Ernährung ein bisschen umgestellt, weniger Fleisch.
Aha.
Also ich bin kein Vegetarier, sondern, wie nennt sich das jetzt neumodisch, Flexitarier. Eigentlich ganz...
Flexitarier?
Das klingt toll. Ne?
Aber, was es alles gibt.
Nein, also bei uns zu Hause, wir kommen aus einer großen Familie, wir hatten nicht viel Geld. Da gab es nur, sonntags gab es Fleisch. Freitag gab es manchmal so aus religiösen Gründen, gab es einen Fisch. Aber das war auch schon meistens viel zu teuer, also aber hauptsächlich gab es sonntags Fleisch. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass mir dieses viele Fleischessen einfach nicht gut tut.
Mhm.
Und habe das tatsächlich jetzt umgestellt und war gerade gestern bei meinem Hausarzt oder meiner Hausärztin und die sagte, Claudio, deine Werte sind unglaublich gut, seitdem du jetzt dieses Fleisch reduziert hast. Also ich habe auch den Kaffee reduziert, obwohl ich ein Kaffee-Junkie eigentlich bin.
Aha.
Aber zwischendurch habe ich dann trotzdem mal so nachts, nach der Vorstellung, wo ich dann zur Tanke gehe und mir die fiese Bockwurst mit Ketchup-Mayonnaise reinziehe. Aber das darf man dann auch, denke ich mal.
Ja, das ist so Belohnung einerseits, ja, genau. Und andererseits weitermachen. Bei mir ist das leider Süßes. Also,
ja, ich nicht.
Das ist mein Problem. Ja. Aber jedenfalls hast du schon hier einen leckeren Kaffee gemacht, kann man nicht anders sagen. Übrigens mit Honig.
Ja, es ist so lecker.
Habe ich noch nie. Schmeckt sehr lecker.
Ja, ne, das ist ja. So ein bisschen so kleine...
Wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ich sag dir, was ich durch diesen Podcast alles lerne. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, und weißt du, zuletzt habe ich dich gesehen in The Addams Family im Schlossparktheater.
Okay.
Also und das kommt ja jetzt auch wieder.
Kommt vom 3. bis 13. Juli. Man muss sich früh die Karten besorgen, weil wir waren letztes Mal wirklich, wirklich ausverkauft, bis auf den letzten Platz. Und das Schöne war, dass ganz viel junges Publikum da war. Also du hast richtig gesehen, die ersten 12 Reihen, 13 Reihen, war alles so das typische Theaterpublikum, was wir ja auch sind.
Ja.
Und dann saß nur junge, weil die waren natürlich günstiger hinten, die Karten. Und das war toll, das war eine Stimmung. Das wird auch wieder so toll werden.
Ja, das ist toll, das ist auch ein tolles Theater. Hallervorden macht ja ein super Programm.
Unglaublich,
also,
bewundere den sehr.
Ja, absolut. Ne?
Ich habe ja mit ihm schon gespielt, da war ich 18. Ja, im Outpost-Theater,
aha.
Da habe ich ihn kennengelernt, also ich wurde da engagiert, hat eine Show gemacht, die hieß Here Comes Didi. Der wollte in Amerika auftreten. Here Comes Didi, es war alles in Englisch. Da war ich Sketchpartner, alles, was ich alles gemacht habe. Wir haben Parodie auf Michael Jackson tänzerisch gemacht. Und dann sagt er, war er in der Pause und dann sagt er, Junge, hast du denn nichts irgendwie Brot dabei, was zu trinken? Nee, habe ich nicht dabei. Und da sagt er, das geht nicht. Also du musst, hat er mir von seinem Brot was abgegeben. Und dann sagt er, pass auf, du musst immer... Wenn du zu einer Probe gehst, immer was zu essen dabei haben, was zu trinken, weil wir sind hier in Zehlendorf, hier ist gerade nichts im Outpost-Theater, wo wir, musst immer was zu essen dabei haben.
Mhm.
Das ist meine kleine Anekdote mit Hallervorden. Und dann habe ich später auch mit ihm gedreht.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt 40 Jahre her, ne? Wenn du sagst, du warst 19. Wenn ich mal kurz rechne. Ja. Mehr als 40. Mhm. Ich meine, du brauchst jetzt nicht so betreten zu sein. Du bist jünger als ich. Immerhin, so viel können wir festhalten. Also okay. Wenn dein Geburtsdatum bei Wikipedia stimmt.
Nein, ich sage immer, das ist um 10 Jahre verkehrt. Ich sage immer, ich bin Jahrgang 72, was natürlich gnadenlos gelogen ist. Aber also erst habe ich gesagt, mehr als 50 gebe ich nicht zu. Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, okay, 55 ist so das Maximum, was ich zugebe. Jeder weiß, dass es nicht stimmt. Aber ich denke mal, ich sehe auch nicht so aus.
Und nee, finde ich auch. Das finde ich auch. Aber weißt du, es tut auch nicht weh. Es ist wirklich nicht schlimm. Also ich bin ja ein paar Jahre älter als du. Ich kann es ja sagen, 5.
Ja.
Wenn wir von dem 62er Jahrgang ausgehen bei dir, ja, das steht
Sie
ja korrekterweise. Ja. Naja, also ich habe hier Wikipedia vor mir, ja, da steht 62.
Das stimmt auch nicht immer, stimmt auch nicht immer.
Stimmt nicht immer, das ist wohl wahr. Aber wenn es stimmt, dann bin ich noch 5 Jahre älter als du und es tut wirklich nicht weh, ist nicht schlimm. Also die Gelenke tun manchmal weh, aber das Alter an sich tut nicht weh.
Ganz ehrlich, ich habe wirklich ein Problem damit.
Ernsthaft?
Ja. Also ich finde das ganz komisch, diese Zahlen finde ich wirklich komisch, weil ich mich nicht so fühle.
Ja.
Weißt du, wenn ich krummkrebeln würde, aber in meinem Beruf kann ich sowieso das wahre Alter gar nicht angeben, weil dann werde ich für die falschen Castings eingeladen.
Mhm.
Dann sagen die immer, das kann ich mir sparen. Also ich habe mal eine Agentur gehabt, die hat mich immer genommen. Da habe ich gesagt, aber bitte schick mich da noch nicht hin. Die wollen dann einen Daddy haben. Ich bin kein Daddy-Typ. Ich bin eher so der Liebhaber oder der böse Nachbar oder der böse Onkel. Oder
der Latin Lover.
Der Latin Lover.
Und der Mörder.
Ja, oder...
Ja, ich habe nämlich hier Stichwort im Fernsehen von Latin Lover bis Mörder.
Ja, stimmt. Komischerweise, weißt du, Petra, im Fernsehen bin ich immer der fiese, böse, also entweder Latin Lover, aber meistens der böse, der Mafiose, der fiese. Auf der Bühne bin ich oft der Sympathische, ja, und der Liebe. Jetzt bei Gomez war ich ja halt der Liebe, Papa sozusagen.
Ja, also du bist vielfältig halt, so kann man es doch sagen, oder?
Ja, es gibt ein Zitat, der von mir sehr hochgeschätzte Friedrich Luft, der sagt, vielleicht den einigen Zuhörern noch etwas, der hat von mir gesagt.
Berühmter Radiomann.
Richtig, der hat immer die Stimme der Kritik gemacht im Brias, ne?
Genau, hier in West-Berlin.
Genau, und dann hat er geschrieben über Claudio Maniscalco, wie war das so? Vom Underdog zum Buckligen und vom Liebhaber zum Trottel, irgendwie sowas, überzeugt in allen Facetten. Weil der hat mich gesehen bei den Berliner Komödianten, wo ich angefangen habe, wo ich 5 Stücke pro Jahr gespielt habe, 2 Jahre lang. Und in jedem Stück, das waren diese Kabarett-Revuen, so à la Sehen Sie das Berlin, wo wir immer in 4, 5, 6 verschiedene Figuren geschlüpft sind. Und dadurch hat man so eine ganz breite Palette gehabt, die man an so einem Abend präsentieren können, sollen, musste.
Naja. Und das macht ja wahrscheinlich auch Spaß, wenn man nicht so festgelegt ist, immer auf eine Richtung, oder?
Nee, im Theater ist, ich liebe das total. Im Fernsehen wirst du immer nur Typ besetzt, oder? So wie sie glauben, dass man wirkt, wirst du besetzt.
Aber was wünschst du dir, was du mal spielen möchtest, was noch nicht funktioniert hat?
Ich hatte schon das Angebot, da hatte ich leider keine Zeit, zum Casting zu gehen. Henry Higgins aus My Fair Lady möchte ich gerne mal spielen. Dann hätte ich gerne, alleine für die finanzielle Absicherung, eine Dauerrolle, wo ich so einen Drehtag pro Woche hätte in einer Serie wie Lindenstraße, wo ich dann der Hausmeister bin oder so, wo ich dann schön meinen Lebensabend dann, sagen wir mal, finanziell absichern kann. Das hätte ich gerne. Und ansonsten, ich liebe alles, was kommt. Also ich bin da, alles, was neu ist, finde ich immer spannend.
Und würdest du zu irgendwas Nein sagen, was kommt?
Ja, Kinderschänder würde ich niemals spielen. Und auch politisch, was politisch in die rechte Richtung geht, das da möchte ich mit gar
nicht. Obwohl es eine Rolle wäre.
In dem Fall nein. Also das würde ich nicht machen wollen. Es sei denn, es ist eine Hollywood-Produktion.
Ja gut, das wollen wir mal nicht ausschließen.
Also dann schon, aber was natürlich Quatsch ist, aber das ist schwierig. Ich war jetzt 2 Jahre lang bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten als böser Zauberer, da haben ja da schon die Leute nicht kapiert, dass ich nur eine Rolle spiele. Die haben ja wirklich mich angeschaut, du Arschloch und so.
Ernsthaft?
Ja, das ist kein Witz.
Also man hört ja immer wieder, dass man Schauspieler, die Kommissare im Tatort spielen zum Beispiel, da denken ja viele Leute auch, derjenige ist Kommissar. Aber das gibt's wirklich, ja? Ich denke mal, kann doch nicht wahr sein.
Oder ganz komisch war, dann kam plötzlich mal ein Brief von einer Frau, die sagte, ja, Felix, die hat mich natürlich nicht geklaut, Felix, kannst du nicht zu mir nach Hause kommen? Mein Mann schlägt mich immer. Kannst du nicht mal den mal richtig verprügeln? Also, da habe ich geschluckt, dann bin ich gleich zur Produktion gegangen und gesagt, also ihr müsst da irgendwas, die haben dann auch was gemacht.
Ja.
Aber daran siehst du wirklich, dass der Durchschnittszuschauer das wirklich manchmal nicht unterscheiden kann. Und deswegen, mit sowas möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden.
Das willst du nicht. Nee. Okay. Und mein Lieber, du hast es ja wirklich von der Pike auf gelernt. Du hattest Schauspielunterricht, deine Mutter war Sängerin.
Die ist
oder
sogar,
ist nach wie
ist
vor Sängerin.
Noch lebt sie, 88.
Und sie singt auch noch?
Die singt wieder. Mein Vater ist vor 10 Jahren gestorben.
Ja.
Und da hat sie dann gesagt, oh Mensch, was mache ich denn jetzt? Also, weil dann, die durfte dann nicht mehr auftreten, weil mein Vater sagt, 50 Jahre habe ich dich entbehren müssen, weil du ständig, weil sie war ja immer unterwegs. Und jetzt ist mal Schluss, jetzt hast du mal Zeit für mich. Und mein Vater starb und dann sagte, was mache ich denn jetzt? Papa ist tot. Ich sitze doch nicht zu Hause vorm Fernseher wie Tante Stella und warte auf den Tod. Ich gehe wieder auf die Bühne. Habe ich gesagt, Mutti, finde ich eine tolle Idee. Ich baue dich gleich in 2 Programmen ein. Ich habe so eine Best-of-Show, da baue ich dich ein, singst du mit mir ein Duett. Und das ist toll. Sie ist jetzt 88. Mittlerweile ist ein Buch über sie geschrieben worden. Das heißt, Ich liebe du, weil so hat mein Vater sich kennengelernt.
Ich liebe du.
Ich liebe du, genau. Ich liebe du. Ich schreibe da übrigens ein Musical demnächst. Bin ich gerade dabei. Und dann sagt sie immer zu mir, ich habe zum Sterben keine Zeit. Und das finde ich wunderbar. Es sagt viel über ihren Charakter aus,
das ist
oder?
Der Wahnsinn. Und Claudio, wenn das keine Überleitung war, weil in diesem Podcast geht es ja ums Leben und um den Tod.
Ja.
Mein Ansatz ist zu sagen, wenn der Tod da ist, dann ist es zu spät, weil ich habe nicht das Gefühl, dass nach dem Tod noch was kommt. Insofern sage ich als Atheistin, lieber bis zum Tod so viel wie möglich machen, also so ungefähr wie du. Und dann nicht, wenn es soweit ist, zu sagen, Mist, das habe ich nicht gemacht, jenes habe ich nicht gemacht. Also so ein Hadern, sondern zu sagen, ich habe das alles gemacht, ich habe das versucht. Und wenn er kommt, bitteschön. Das ist meine Haltung. Wie ist deine Haltung zum Tod?
Die ist sehr ähnlich meiner Haltung. Also ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tode. Ich glaube an das Hier und Jetzt. Ich schiebe auch nichts weg. Man hat manchmal einfach keine Zeit, aber ich mache tatsächlich etwas. Ich besuche Leute, die ich gerne besuchen möchte. Also ich fahre auch manchmal, wo dann mein Partner immer sagt, wie, warum fährst du denn jetzt da nach Hanau und guckst du den? Da sage ich, ja, weil ich mag diesen Kollegen, mag ich sehr gerne. Und ich möchte gerne sehen, wie er das spielt. Oder ich bin nach Köln gefahren und habe mir den Gianni Meurer angeguckt in Moulin Rouge, weil er dann in Titel die Hauptrolle gespielt hat. Weil ich den mag und habe ich gesagt, ich fahre dahin, bin morgens hingefahren, habe mir die Nachmittagsvorstellung, bin wieder zurückgefahren, habe ihn noch getroffen, wir waren was essen und ich fand, es war für mich ein wunderschöner Tag. Und ich sage auch, ich möchte auch leben jetzt hier und nicht irgendwann und hoffen, dass da irgendwo irgendwer auf mich wartet. Doch. Ja, ja. Also vielleicht bin ich aber auch zu dumm dazu. Vielleicht gibt's da was, ich weiß es nicht. Sagen wir mal so, ich respektiere, dass andere Leute was glauben. Ich glaube es halt nicht.
Ja, geht mir genauso. Also. Das heißt, du schiebst sowas auch nicht auf und sagst, irgendwann mache ich das, sondern nach Lust und Laune und natürlich nach Zeit fährst du irgendwo hin, machst etwas, tust das, worauf du Lust hast, was dir Spaß macht.
Genau, und der nächste Punkt ist, wenn es darum geht, wenn die so gläubig sind und so sagen, ja, man muss gut sein und so, weil man sonst kommt man nicht in den Himmel. Das sehe ich anders. Also ich sehe das anders. Ich bin von Natur aus ein Mensch, der gerne Gutes dann auch tut. Ich sage immer, so wie ich nach außen mit Menschen umgehe, so geht man dann auch mit mir um. Es gibt nur ein Missverständnis bei vielen Menschen. Manche Menschen denken, ich tue dir jetzt was Gutes und jetzt will ich von dir was Gutes zurückhaben. Und das ist falsch, das funktioniert nicht, sondern ich tue dir was Gutes. Plötzlich kommt ein anderer, der mir dann was Gutes tut. Also es ist nicht so, dass man immer denkt, ich gebe hier was und kriege das sofort zurück, sondern ja. Das kommt dann irgendwie. Ich glaube auch, man strahlt das auch aus.
Ja, du, das hat natürlich damit was zu tun, absolut. Und es könnte ja sein, dass du von derselben Person sogar was zurückkommst.
Natürlich, das kommt
auch. Aber die Erwartungshaltung ist nicht da.
Die Erwartungshaltung ist nicht da, ja. Wir reden vom Tod. Das hat auch was mit dem zu tun, mit dem Alter, was ich vorhin erzählt habe. Ja. Dass ich damit Probleme habe.
Ja.
Wovor ich Angst habe, ist der Zerfall. Sag ich ganz ehrlich, da kämpfe ich schon gegen an. Weil ich möchte so gut wie möglich altern, dem Tod entgegengehen.
Mm.
Das möchte ich gar nicht.
Ich finde, das geht noch.
Ja. Ja, ich finde auch. Aber und ein bisschen kann man ja auch nachhelfen.
Also okay, das machen, machst du da was?
Natürlich,
du?
Klar. Sicher.
Pflege, Gesichtspflege, Hautpflege?
Klar. Pflege mich. Nach der Vorstellung, dieses dicke Make-up, das wird schön abgeschminkt, dann wird das eingecremt. Und natürlich, auf jeden Fall. Das wird die Haut nicht mitmachen.
Ja, genau dieser Punkt mit dem Verfall oder ich sage auch gerne das vor sich hinsiechen.
Ja.
Jetzt liege ich noch 10 Jahre im Bett und das ist auch gut so. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, es könnte natürlich so kommen, wir wissen es nicht. Es weiß kein Mensch, selbst wenn du jetzt so gesund lebst, ich nicht ganz so. Ich esse zwar auch nicht so irre viel Fleisch, aber wie gesagt, mein Problem sieht man ja auch, sind die Süßigkeiten. aber es könnte ja trotzdem passieren. Ich bin deshalb dafür zu sagen, ich werde, da ich ein selbstbestimmtes Leben führe, auch, zumindest habe ich es vor, selbstbestimmt sterben. Ja, das heißt, ich entscheide. Natürlich ist es schwierig.
Also ich habe ja gelesen, dass man das in der Schweiz machen kann.
Du kannst es in Deutschland auch machen. Geht? Es gibt in Deutschland die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben.
Ja.
DGHS heißt das abgekürzt.
Ja, ja.
Und da kannst du Mitglied werden. Das sind übrigens berühmte Kollegen von dir, auch Mitglied, beziehungsweise sogar Protagonisten. Und wenn du möchtest, vermitteln die dir dann, wenn du Mitglied bist, einen Arzt, der dich begleitet in den Tod. Ist in Deutschland möglich.
Ja gut, aber nur wenn du krank bist oder wie? Oder was?
Nein, wenn du möchtest.
Ah, das ist gut.
Wenn du möchtest. Es ist noch nicht so bekannt. Es gibt auch im Bundestag 3 Gesetzentwürfe. Da gab es nicht genügend Stimmen für einen der Gesetzentwürfe. Das ist auf alle Fälle im Gespräch. Und letztlich muss es ja wahrscheinlich auch so sein. Guck mal, wir haben immer weniger junge Leute. Wie sollen das ganze System funktionieren? Und warum sollen Menschen, wenn sie intensiver möglicherweise darüber nachdenken, und ich will das mit meinem Podcast auch anregen, nicht zu sagen, ihr müsst das alle machen, sondern darüber nachzudenken, über das eigene Leben nachzudenken. Wie lange ist Leben lebenswert?
Ja.
Die Frage stelle ich mir.
Ja, und das möchte ich auch selber bestimmen. Also ich bin auch kein Kandidat, der in ein Altersheim gehen würde. Übrigens meine Mutter auch nicht.
Mit unvorstellbar, 18. oder?
Kann kaum laufen, meine Mutter kann kaum gucken. Die lebt alleine, die macht trotzdem alles alleine. Da kommt natürlich Hilfe mal in der Woche zum Putzen und so. Und dann sagt sie immer mal zu mir, ach Gott, ich bin jetzt so viel gereist, das muss jetzt weniger werden und so.
Ja.
2 Tage später rufe ich sie an und sage mal, wo ich gehe. Du, ich habe gerade gebucht, ich fliege doch nächste Woche nach Italien. Da sage ich immer, Mutti, du hast doch gerade gesagt, du willst weniger. Ach, na ja, da war ich gerade müde. Aber das hält dann jung.
Das ist es doch.
Genau, wir waren auch bei dem Thema selbstbestimmt. Also ich werde auch einer von denen sein, die immer weiter arbeiten wollen. Und ich bin auch mittlerweile so in Ensembles, so, wenn die dann alle so Stress kriegen, dann bin ich immer ganz ruhig und dann lache ich immer. Also das wird schon, bleib mal ganz ruhig, das wird alles schon wunderbar.
So ist das in deinen Videos, kommt das auch immer so rüber, dass du immer so der, so die gute Seele bist, habe ich das Gefühl. Und für
ja,
gute Stimmung sorgst.
Ja, unbedingt. Und
sowas.
Ja.
Kann das sein?
Naja, weil ich habe ja auch ein weiteres Lebensmotto. Ich sage manchmal so, wenn ich anfange zu proben oder mit Leuten zusammen bin, sage ich, wisst ihr, ich verbringe mit euch meine wertvolle Lebenszeit. Das mache ich sehr gerne, aber ich möchte sie so schön und so gut wie möglich miteinander verbringen. Und das funktioniert. Mhm. Das ist ja Zeit. Ich lebe ja nicht für morgen, sondern da habe ich dann Spaß. Und das überträgt sich auf die Leute. Oder dass ich so Kleinigkeiten sage. Sag mal, wieso bist du gestern einfach gegangen und sagst nicht mal Tschüss oder so, ne? Ja, ich muss schon in den Bus. Ich sage, können wir uns einfach einigen, dass wir einfach nett miteinander sind? Und ich war einfach nur verabschieden. Sag,
okay.
Ciao, bis morgen. Und ich sage auch vor der Vorstellung, lass uns doch einmal kurz einmal viel Spaß wünschen. Das sind so kleine Rituale, die ich sehr wichtig finde, weil die auch so eine Gemeinschaft irgendwie, sagen wir mal, zusammenschweißt.
Mhm.
Und es gibt auch so bestimmte Regeln, die finde ich einfach schön, oder? Oder
ja. Also, ja. Ja, no? Wieso nicht?
Warum?
Wenngleich, es gibt schon Situationen, da stehle ich mich auch davon, weil manchmal, weißt du, wenn man nochmal Tschüss sagt, dann dauert es nochmal eine halbe Stunde.
Ja. Kenn ich
gerade
auch.
In Künstlerkreisen, ja?
Ja,
also
ja,
da
ja,
stehle
ja,
ich mich schon manchmal
ja,
davon, ich
ja.
gestehe es.
Aber ich rede von, wenn wir arbeiten in einem Ensemble und plötzlich, ja, wo ist denn Hans oder ja, keine Ahnung. Und dann hört man an mich, der war schon weg, weil er schnell zum Bus wollte. Und dann sag ich, dann kann man doch wenigstens Tschüss sagen. Weil
okay,
jetzt
hat er einen ganz ernsten Gesichtsausdruck gehabt.
Naja, ist auch... Vielleicht bin ich der altmodisch, ich weiß nicht. Vielleicht ist das dann doch das Alter, ne?
Meinst du?
Ich weiß es nicht.
Eine Frage habe ich noch, Claudio. Ich bin ja dafür, die eigene Abschiedsrede zu schreiben und zu halten.
Mhm.
Einer meiner Gründe ist, dass ich das letzte Wort haben will. Dass nicht irgendeiner irgendein Zeug über mich erzählt und ich kann nicht widersprechen, weil ich ja nicht mehr da bin.
Ja.
Wie ist denn das bei dir? Wie wird denn deine Abschiedsfeier sein? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Könntest du dir so eine eigene Rede vorstellen? Du gestaltest die, man sieht dich vielleicht sogar dabei. Vielleicht ist es sogar ein kleines Stück.
Du bringst mich da auf eine Idee. Zumindest auf eine Idee. Also ehrlich gesagt, ich habe da mir noch gar nicht wirklich richtig Gedanken drüber gemacht.
Aha.
Ich mache mir im Moment sehr viel Gedanken über meine Mutter, weil die ja 88 ist. Und die eine Schwester und die andere Schwester sind alle jetzt in den letzten 2 Jahren gegangen. Deswegen rechne ich immer damit. Ihre Schwestern sind gegangen. Deswegen rechne ich jeden Tag im Prinzip damit, dass sie auch gehen könnte. Aber das rechne ich schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren sage ich, ich fliege mit dir noch schnell nach New York oder so, obwohl ich keine Zeit habe, weil ich Lust hatte, dahin zu fahren. Und so versuche ich jetzt gerade ein Video herstellen zu lassen von ihr mit Sachen, die sie gemacht hat, weil ich möchte gerne, dass sie das noch sieht, bevor sie stirbt, dass sie das selber noch sieht. Meine Mutter ist sehr locker auch. Ich habe sie ein paar Sachen auch zum Tod befragt, auf laufendem Videokamera und habe gesagt, wie ist denn das, was gibt es denn und gibt es irgendwas, was du bereust oder so in deinem Leben? Und sagte, nö, und das will ich da auch alles reinschneiden. Also lass ich schneiden, ich kann das nicht. Also ich habe nicht die Geduld dazu. Da bin ich dann zu ungeduldig.
Okay.
Und das mache ich jetzt für sie. Ich denke, ich habe noch ein bisschen... Also ich denke, 30 Jahre will ich doch alt sein.
Na gut, wollen tun wir das ja alle. Aber stell dir vor, du gehst jetzt hier raus über die Straße und irgendwas passiert.
Du wirst es nicht glauben, ich bin hier, als ich hergefahren bin, bin ich mit meinem Fahrrad hier, habe ich mich überschlagen.
Nein.
Mir ist nichts, naja, ein bisschen Schürfwunde hier am Arm.
Nein.
Aber da habe ich auch gedacht, scheiße, das kann so, ich weiß gar nicht warum, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich mich plötzlich... kamen sofort Leute, haben mir hochgekommen, tut ein bisschen die Rippe hier weh, aber,
ach, du großer
aber
da,
du sagst was, das kann wirklich schnell passieren,
ja.
Aber ja, ich rechne nicht damit. Aber vielleicht sollte ich das doch tun, ne? Das ist denn doch noch für mich so weit weg.
Na, das schieben wir gerne weit weg, ja.
Na, ich schiebe es nicht weg, aber ich denke, es ist noch... Doch, nein, es gibt eine Sache, die ich tatsächlich vorbereite. Ich bin mit meinem Partner seit 24 Jahren zusammen und den bedränge ich seit ungefähr 3 Jahren, dass wir jetzt heiraten. Weil das will er gar nicht eigentlich heiraten. Die 3,50 Euro, die ich an Rente bekomme, möchte ich bitte, dass du die bekommst. Dass du dann die Witwenrente. Und habe gesagt,
Witwenrente ist auch schön für einen Mann, oder?
Ja, ja. Aber sagt man doch, ne?
In dem Fall wäre es Witwerrente.
Ich sagte Witwen als
Ach, du hast als Überbegriff.
Als Überbegriff, okay. Witwenrente. Und weil das sind ja dann auch 60% oder so. Und ich habe gesagt, die paar hundert Euro, die wäre doch schade, wenn die einfach weg sind, weil die sind dann ja wirklich weg. Und darauf hat mein Partner sich jetzt eingelassen. Ich muss es halt alles organisieren und dann machen. Aber ohne Bramborium, hat er gesagt.
Okay.
Ohne Bramborium. Ich sage, ja, dann machen wir es ohne Bramborium. Weil das wäre doch idiotisch. Das Geld ist weg und er ist jünger als ich. Und ich habe gesagt, es ist abzusehen, dass du schon noch ein bisschen länger. Und dann kannst du denn wenigstens mal ein Törtchen auf mein Gedenken essen, wo du jetzt gehst, was schön essen oder was auch immer. Du mit dem Geld dann machst und denkst an mich dann dabei. Also insofern denke ich schon auch an den Tod, oder? Dass es irgendwann vorbei sein wird. Leider. Weil ich liebe das Leben.
Schwarz hören.